Hausgeburt ist gefährlich, Alleingeburt ist verantwortungslos, geht nur, wenn du bestimmte Voraussetzungen erfüllst. Think again. In diesem Podcast erzählen Frauen von ihren Haus- und Alleingeburten. Sie sind der Beweis für das, was dein Körper schon längst weiß. Du kannst Geburt in allen Variationen und Formen. Herzlich willkommen zu Birth Gossip, deinem Podcast für selbstbestimmte Geburten am Rande des Systems. Von und mit Antonia Unger, Birthkeeperin, radikale Aufräumerin der Geburtskultur und Dienerin der Frau, nicht des Systems. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Birth Gossip. Ich freue mich sehr, dass ihr zuhört und ich freue mich sehr, diese neue Folge aufnehmen zu können und eine neue Gästin begrüßen zu können. Dankeschön, dass du da bist, liebe Hanna.
Herzlichen Dank, Antonia, dass ich mitmachen darf und auch meine Geschichte hier teilen.
Ja, gerne. Ich sammle ja echt oder ich versuche, besondere Geschichten rauszupicken und rauszusuchen, die den Frauen eben besonders viel Kraft und vielleicht auch neue Horizonte eröffnen können. Und ich glaube, du hattest mich angeschrieben, ne? Schön, dass wir da so zusammengefunden haben.
Ja, also ich habe deinen Podcast oder damals euren Podcast auch schon aufmerksam verfolgt während meiner Schwangerschaft. Habe jetzt vielleicht kurz zu mir, ich bin Hanna, bin 34 geworden mittlerweile, hatte jetzt gerade erst meine erste Schwangerschaft und meine erste Geburt. Meine kleine Tochter ist jetzt gute 3 Monate alt und habe eben während der Schwangerschaft auch Birth Gossip ganz ausgiebig gehört. Darauf kann ich aber auch später nochmal eingehen. In der Schwangerschaft, das kann ich vielleicht auch schon mal vorwegnehmen, am Ende der Schwangerschaft gab es dann einen vorzeitigen Blasensprung oder Blasenriss, wie man so wollte, ohne wirkliche Wehentätigkeit. Und da sich das über einige Tage, also eine Woche eigentlich hingezogen hat und es einfach ein gefühlsmäßiges Auf und Ab dann auch war, ich mich komplett eigentlich in mich zurückgezogen habe, eigentlich nur meinem Mann Bescheid gegeben habe, habe ich einfach irgendwann nach einigen Tagen angefangen, weiter zu recherchieren, okay, wie lange kann ich das aussitzen quasi, und habe dann dich angeschrieben und habe auch noch die Sarah Schmid angeschrieben.
Genau. Ja, das ist eine total beliebte Kombi, die ganz, ganz viele Frauen immer, also ich habe dir geschrieben oder ich habe mit dir telefoniert und ich habe mit Sarah
ja,
wie so ein kleines Begleitungstermin. Ich frage mich, ob die Sarah das auch hört. Ich habe da noch nie mit ihr darüber gesprochen, tatsächlich. Aber ja, wahrscheinlich erzählen du oder die anderen Frauen das der Sarah wahrscheinlich genauso, ne? Ist ja auch total toll. Sie wäre wahrscheinlich auch die Erste, die ich anschreiben würde, wenn ich meine wäre, ne?
Ja, witzigerweise habt ihr euch beide dann auch erst einige Tage oder Wochen nach der Geburt dann gemeldet. Das heißt, ich habe es dann irgendwie auch im Alleingang geschafft. Aber es war trotzdem so irgendwann der Gedanke und der Wunsch, mit jemandem zu sprechen, der vielleicht schon die Geschichten auch mitbekommen
hat. Ja, und schön, dass wir jetzt deine Geschichte in diese Sammlung einfügen können. Das gefällt mir sehr gut. Ja, du hast ja jetzt schon so ein bisschen erzählt. Das heißt, das war deine erste Schwangerschaft und somit natürlich auch deine erste Geburt. Und du hattest eine Hausgeburt aber geplant, gell?
Richtig, ja. Also es war eigentlich so, die ganze Schwangerschaft war schon, ich sag mal, eine relativ bewusste Angelegenheit. Also ich habe auch viel davor schon mich informiert über bewusste Empfängnis und so weiter. Habe auch eine längere Zeit gefastet zum Beispiel und so weiter. Habe dann irgendwann mit meinem Mann besprochen, so dass wir Kinder wollen. Und als wir es dann quasi probiert haben, ist es auch ganz schnell gegangen. Also ich glaube, 3 Tage später hatte ich meinen Eisprung und war dann tatsächlich auch direkt schwanger. Ja. Und ich muss sagen, dass die ganze Schwangerschaft, also obwohl ich immer eine Hausgeburt haben wollte, also das war für mich schon so eine Angelegenheit, ich glaube, als Jugendliche, also ich kann mich erinnern, als junges Mädchen, 14, 15 Jahre, hatte ich schon immer so ein Bild in meinem Kopf, dass ich gerne zu Hause gebären möchte. Also dass ich gerne Mutter sein möchte, wenn es irgendwie klappt, und dass ich gerne zu Hause gebären möchte. Und der Wunsch hat sich auch verstärkt mit der Zeit, muss ich sagen. Auch dann die letzten Jahre, die Erfahrung der letzten Jahre und auch die Erfahrung, dass meine Oma zum Beispiel auch in den letzten Jahren, meine heißgeliebte Oma, gestorben ist und es auch zu Hause eben geschehen ist. Also, das ist die Mutter meiner Mutter, aber sie ist zum Beispiel in den Armen meines Vaters gestorben und es war eine sehr, sehr schöne, intensive Erfahrung und so im Kreis der Familie. Wir konnten uns alle auch so verabschieden und einfach dieses intime häusliche Szenario. Irgendwie bin ich während der Schwangerschaft da wieder drauf zurückgekommen, habe irgendwie gemerkt, so absurd es vielleicht für manche klingen mag, Leben und Sterben hätte ich gerne im intimsten Raum.
Ja, es ist
Genau.
für unsere Gesellschaft tatsächlich absolut absurd. Das ist ja überhaupt nicht das, was passiert, ne? Kinder werden nicht zu Hause geboren und ältere Menschen sterben nicht zu Hause, werden aber natürlich auch lange vor ihrem Tod häufig aus dem Häuslichen entfernt, ne? Abgeschoben sozusagen. Und da ist einfach eine vollkommene Entfremdung vom Geburtsprozess, aber eben auch vom Prozess des Sterbens und des Altwerdens. Und für mich stehen beide diese Dinge miteinander in Verbindung. Die sind nicht voneinander trennbar, sondern sind ein und das Gleiche, beziehungsweise spiegeln einander eben auch wieder, ne? So wie wir unsere Geburten erleben oder wie wir Gebärende behandeln. Das Gleiche passiert eben auch mit dem Tod oder mit sterbenden Kranken.
Ja.
Gab es denn irgendwelche anderen Berührungspunkte außer die Erfahrung deiner oder mit deiner Oma, die du mit Hausgeburt beispielsweise auch schon als Jugendliche hattest? Oder war das auch etwas, was einfach so aus dir heraus entstanden ist oder einfach schon immer da war?
Ich glaube, das kam schon so aus mir heraus, hauptsächlich. Ich meine, ich weiß erst jetzt zum Beispiel über mein Human Design Profil oder so Bescheid, aber ich bin Projektorin 2-4. Also für mich ist schon auch dieses Höhlendasein irgendwie immer schon wichtig gewesen. Also ich weiß auch als kleines Kind, wenn ich irgendwie eine anstrengende Situation hatte oder wie auch immer eine herausfordernde Situation, ich habe mich auch immer in mich selber zurückgezogen, habe viel gemalt und so weiter. Also diese Art von Schutzraum oder so habe ich immer schon sehr positiv wahrgenommen. Deswegen war wahrscheinlich auch dieser Haus ein naheliegender Gedanke. Zusätzlich bin ich auf einem Bauernhof groß geworden, auf dem Demeterhof. Das heißt auch, auch mit den Tieren zum Beispiel. Ich habe viele Tiergeburten auch gesehen und irgendwie war Geburt nie etwas für mich, was außerhalb des Zuhauses oder außerhalb der gewohnten Umgebung stattfinden sollte oder muss, ja. Und vielleicht kommt auch noch dazu, dass ich als Jugendliche viel Baby gesittet habe, auch bei einer Hebamme, die zwar in der Klinik arbeitet, aber selbst all ihre Kinder zu Hause geboren hat. Also vielleicht habe ich da auch so unterbewusst irgendwie schon was mitgenommen. Ich selber bin allerdings per Kaiserschnitt auf die Welt gekommen, bin die erste Tochter meiner Mama und Beckenendlage damals gewesen und da wurde gar nicht diskutiert damals. Also irgendwie auch meine Mama, die war noch relativ jung, hat dann gar nicht so großartig drüber nachgedacht. Die hat es dann einfach so mitgemacht. Hat zwar sich insofern, glaube ich, durchgesetzt, dass sie die Wehen abgewartet hat und nicht den Kaiserschnitt quasi geplant hat oder keinen Termin Kaiserschnitt gemacht hat, aber trotzdem hat sie das so ohne sich zu hinterfragen eigentlich so hingenommen. Ja. Und auch meine Geschwister sind alle im Krankenhaus geboren. Also das war jetzt nicht so das Übliche, sage ich mal. Eine Generation früher dann wieder schon. Also meine Oma, von der ich gerade gesprochen habe, die hatte 6 Töchter oder hat 6 Töchter, 5 davon zu Hause geboren. Ja.
So wie das ja häufig so ist, ne? Also wir brauchen oft nur eine Generation zurückzugehen und da ist Hausgeburt dann schon etwas ganz Normales. Nicht, dass alle dann in der Generation zu Hause geboren haben, aber damals war es sehr, sehr viel üblicher, ne? Und nicht unbedingt so eine Rarität, wie es jetzt ist, ne? Und ja, trotzdem sind ja diese 6 Töchter beispielsweise durchaus am Leben geblieben, ne? Obwohl sie 5 zumindest zu Hause geboren worden sind, ne? Das heißt, in deiner Schwangerschaft hattest du, also du wolltest Hausgeburt und hast dir dann wahrscheinlich eine Hebamme gesucht. Hattest du die Vorsorge ausschließlich bei der Hebamme oder war das im Wechsel oder wie hast du das?
Nee, also das hat sich eh erstmal schwierig gestaltet. Also, wir waren damals im Urlaub auf Sizilien und dann habe ich halt die Gewissheit quasi gehabt. Ich habe damals auch noch einen Schwangerschaftstest gemacht, obwohl ich eigentlich schon vorher geahnt habe und eigentlich ich bilde mir ein, seit der Empfängnis irgendwie schon so wusste, dass irgendwie mein Körper anders ist, ja, dass irgendwas passiert mit mir. Ja, hatte dann die Gewissheit und habe dann von Sizilien aus meinen ganzen ja, Großraum meines Zuhauses quasi so abtelefoniert, weil ich wusste, okay, Hausgeburtshebammen sind, also ich wohne eher im ländlichen Raum, nicht so häufig anzutreffen. Es gibt auch eine Hebammerei bei mir vor Ort, aber die hatten eine ewig lange Warteliste. Ich glaube, ich war auf Platz 30 dann oder so und wusste, das wird nichts. Ich habe wirklich den ganzen Großraum abtelefoniert, niemanden gefunden. Habe dann noch so als letzte Option bei so einem Online-Portal, glaube ich, noch eine Anfrage an zwei, drei Frauen gestellt. Da kam aber lange nichts zurück. Und ja, dann war das erstmal so. Der Punkt war einfach, ich konnte mich nie so richtig an den Gedanken Krankenhaus gewöhnen, also zumindest nicht so aus freiwilligen, selbstbestimmten Stücken raus. Und bin dann aber schon am Anfang auch noch normal zur Frauenärztin gegangen, weil ich einfach auch keine Hebamme hatte. Habe da die ersten paar Untersuchungen gemacht, also so die ersten im ersten Trimester eben. Habe aber schnell festgestellt, so dass ich immer mit einem mulmigen Gefühl dahin gegangen bin. Also die Frau war in Ordnung, so ich konnte nichts, die hat jetzt nicht sich daneben benommen oder irgendwas, irgendwie blöde Sprüche mir an den Kopf geknallt, aber ich habe einfach gemerkt, irgendwie fühlt sich's nicht gut an und irgendwie habe ich die, also ich hatte eine super schöne Schwangerschaft, kann ich auch gleich schon mal vorwegnehmen, eine super gesunde und glückliche und ja auch aktive und auch sehr transformative Schwangerschaft. Und irgendwie war es jedes Mal so ein Dämpfer, wenn ich dort war. Es hat sich nicht gut angefühlt. Ich hatte das Gefühl, es wird nach Problemen gesucht, die für mich überhaupt nicht existiert haben. Dann vielleicht auch, das hängt vielleicht auch mit meiner Versicherung zusammen. Ich hatte immer so das Gefühl, die wollen extrem viel abrechnen und extrem viel untersuchen einfach. Die Kommunikation war nicht so klar. Also es wurden dann, ich habe es oft erst durch die Rechnung erfahren, dass irgendwelche Sachen getestet wurden, die mir nicht klar kommuniziert wurden. Und dann habe ich denen irgendwann Bescheid gesagt, habe gesagt, ich möchte es nicht mehr. Wenn sie irgendwas machen, dann sollen sie bitte klar und deutlich vorher anfragen. Und das war dann schon so ein bisschen, also ich glaube, ich war schon so die komplizierte Patientin, komplizierte Klientin und habe dann irgendwann auch so beschlossen, dass ich es das eigentlich nicht mehr möchte. In der Zwischenzeit hat sich dann eine Hebamme bei mir gemeldet und hat gemeint, ja, also sie selber hätte zwar Lust drauf, mich anzunehmen und alles, hat aber keine Kapazitäten, sie hätte aber eine Kollegin. Und ich habe mich erst gefreut, weil so zumindest so vom ersten Austausch her war diese Hebamme eigentlich, glaube ich, so nach meinem, ja, vom Bauchgefühl her, so auch ein Typ Frau, mit dem ich gut klargekommen wäre, so die mir einfach, mit der es gut so harmoniert hätte. Und dann bin ich aber zu ihrer Kollegin verwiesen worden und habe einfach, ohne das groß zu hinterfragen, einfach quasi angenommen. Genau. Weil ich gewusst habe, okay, eine andere Option tut sich jetzt wahrscheinlich nicht mehr auf. Wenn ich eine Hausgeburt machen möchte, dann brauche ich sie. Genau, und habe dann auch ziemlich schnell, erst habe ich gedacht, ich mache die Vorsorge geteilt quasi zwischen Gyn und Frau und Hebamme, habe dann aber schon bei dieser ersten Vorsorgeuntersuchung bei der Hebamme gemerkt, so ich will gar nicht mehr zum Frauenarzt. Habe ich gemerkt, es kann auch anders gehen. Also man muss jetzt nicht mit piepsenden Geräten irgendwie an mir ja, mich untersuchen und 1000 Tests machen oder so. Es reicht eigentlich auch ein einfühlsames Gespräch oder erfahrene Hände, die den Bauch so ein bisschen abtasten. Es reicht auch ein Hörrohr, wenn man irgendwie sein Baby hören möchte. Also man braucht nicht unbedingt einen Ultraschall oder ja, also es muss nicht alles irgendwie hochtechnisiert zum Beispiel ablaufen und es muss auch nicht irgendwie immer nach dem schlimmsten Fall geschaut werden. Und so da habe ich mich dann wirklich wohler gefühlt. Und habe das dann einfach so weitergemacht. Also hatte auch in meiner Schwangerschaft dann eben, ja, habe mich so sehr wohl gefühlt, dass eigentlich alles so weitergelaufen ist. Ich habe dann auch sehr wenige Vorsorgeuntersuchungen trotzdem gemacht. Also ich hatte noch, einen Ultraschall hatte ich damals noch bei der Frauenärztin, bin aber dann einfach nicht mehr hin. Und bei der Hebamme war ich auch eher selten, weil die halt entfernt gewohnt hat, 2,5 bis 2 Stunden entfernt. Und dann bin ich halt ab und zu mal hingefahren mit meinem Mann, aber selten. Und habe dann einfach so vor mich hin ja, gelebt, sage ich mal. Ja, also so viel zur Vorsorge. Wie gesagt, wurde dann zur Vorsorge bei der Hebamme, aber auch das eher selten. Und ich habe auch gemerkt, eigentlich geht es mir gar nicht darum, dass ich irgendwie eine medizinische Absicherung brauche oder irgend sowas. Ich wusste eigentlich durchgängig, dass mit meinem Baby und mit mir alles in Ordnung ist. So, ich hatte da ein ziemlich tiefes Vertrauen. Ich habe es eher als Beziehungspflege angesehen, weil ich wusste, okay, ich möchte eine Hausgeburt machen, ich möchte diese Frau kennenlernen, die dann irgendwann bei mir zu Hause auftauchen wird. Ja. Ja, ansonsten habe ich die Schwangerschaft eigentlich, also ich hatte vielleicht das Glück, dass ich auch von der Arbeit dann freigestellt wurde und somit einfach mehr Zeit hatte, und viel mehr so vor mich hin flowen konnte, was vorher eigentlich durch einen relativ strikten Arbeitsrahmen irgendwie nicht so möglich war, oder nicht so in dem Maße, und habe wirklich viel Zeit gehabt, so mich mit mir selber auseinanderzusetzen, auch viel Kunst noch zu machen und viel zu lesen und viel in der Natur zu sein, Herzensmenschen zu treffen, also wirklich eigentlich mich dem zu widmen, was mir irgendwie wichtig war und gut getan hat. Auch habe eigentlich auch das, was, ja, was mir gut getan hat, habe ich weitergeführt. Also ich war auch bis zum dritten Trimester noch also habe Kraftsport gemacht zum Beispiel, war bis kurz vor der Geburt Eisbaden und in der Sauna regelmäßig zum Beispiel, habe Yoga gemacht bis kurz vor der Geburt, habe eigentlich ja so relativ aktiv so meinen Lebensstil eigentlich weitergeführt und gleichzeitig eine sehr, sehr heftige Transformation irgendwie auch erlebt, muss ich sagen.
Wie hast du das wahrgenommen oder warum würdest du das so beschreiben?
Also, ich habe einfach gemerkt, dass alles sich in mir umstellt und dass ich irgendwie reagieren will oder muss. Also es war nicht irgendwie eine Kopfsache, sondern es war so ganz instinktiv, wenn man so will. Vielleicht geht es auch einigen Frauen so während der Schwangerschaft, dass es geht los mit, ich kann gewisse Sachen nicht riechen oder so. Ich habe angefangen, die Badezimmerschränke komplett auszusortieren und irgendwie den ganzen parfümierten und sonstigen Mist rauszuschmeißen, beispielsweise. Ich war auch über 10 Jahre Veganerin zum Beispiel, habe angefangen, mich wieder einer traditionelleren Ernährung eigentlich hin, ja, zu widmen und habe angefangen, zum Beispiel dann plötzlich auch wieder Innereien zu essen, Leber zu essen und so weiter. Also Dinge, die eigentlich ja durch meine Herkunft immer da waren, weil meine Eltern halt auch ihre eigenen Rinder und so weiter haben, aber ich das halt lange, habe ich dann einen riesen Bogen drumherum gemacht und habe plötzlich gemerkt, so, hey, das ist eigentlich das, was mich nährt und was mir gut tut. Und ich habe überhaupt keine Lust mehr, mir irgendwelche Vitaminsupplemente die ganze Zeit reinzuknallen. Ich möchte eigentlich viel lieber so ein natürliches Produkt, das eigentlich alles in der perfekten Zusammensetzung für mich bereithält, dann auch bei mir. Solche Dinge zum Beispiel. Oder ja, insgesamt, es ging auch um Minimalismus und Ausmisten zum Beispiel. Also im häuslichen Bereich, aber auch in mir drin und auch was Beziehungen zum Teil angeht, wo ich gemerkt habe, so das funktioniert einfach nicht mehr so, wie es vielleicht noch vor einigen Jahren funktioniert hat. Ich möchte es vielleicht gar nicht mehr so weitertragen. Oder es war auch, ich denke, eine wichtige Erfahrung für mich war auch, ein Stück weit klare Grenzen zu setzen. Also ich hatte schon immer einen starken Willen und so eine klare, ja, einen klaren Begriff, was ich möchte und was nicht. Aber ich würde schon sagen, dass ich fast mein ganzes Leben trotzdem irgendwie so das brave Mädchen war auf irgendeine Art und Weise. Also einfach durchgezogen habe, nicht mal unbedingt nur, weil es von außen kam, sondern weil es so die Werte waren, die ich irgendwie angenommen hatte, irgendwie auch so ein Leistungsgedanke nach so einem sehr linearen männlichen Prinzip durchzupflügen, sei das im Sport, sei das, was die Uni angeht und hier noch kurz ein zweites Hauptfachstudium und da noch das kurz machen und hier noch ein paar Nebenjobs, jede Semesterferien durcharbeiten und dann wieder verreisen, aber alles so voll mit Tempo und allem und auch ein Stück weit den Weg des geringsten Widerstands auch mal wieder zu nehmen und dann doch irgendwie Ja zu sagen bei Dingen, die ich eigentlich nicht so gefühlt habe, einfach um den Konflikt auch zu meiden oder um, oh, Beziehung nicht zu gefährden und so weiter. Genau, und da habe ich dann auch während der Schwangerschaft gemerkt, so, das fühlt sich so dermaßen schlecht an, ich verrate mich, ich kann und will das so nicht weitermachen. Und ich möchte auch nicht meinem Kind das so vorleben. Das waren so, also so ein paar Ausschnitte von dem, was ich auch getan hat, einfach während der
Ja.
Zeit.
Ja, das ist ja eigentlich ja wahnsinnig viel auch, ne? Und ich glaube einfach, dass das, was du gerade angesprochen hast, und das zeigt sich natürlich immer individuell für jede Frau anders, aber das Potenzial, was grundlegend eben in Schwangerschaft und Geburt mit drin steht, steckt, ist einfach, manchmal habe ich sogar das Gefühl, genau dafür ist es da, also dass auch das, genauso wie das körperliche Erleben, dass das sozusagen im Blueprint für Schwangerschaft und Geburt mit drin ist. Dass wir eben nicht nur schwanger werden, um Babys zu gebären, sondern dass wir mit dem, womit wir sonst noch in uns so schwanger sind, dass auch das gebärt werden soll, geboren werden soll.
Ja, Maiden to Mother, da ist ja schon was
Ja,
drin. Ja.
aber auch mit einem, ne, klar, wir sprechen viel so über diese Transformation und die Veränderung der Identität, aber dass auch da ein, ich weiß gar nicht, ob ich das gut ausdrücken kann, aber dass da etwas drinsteckt, was tatsächlich so gemeint ist, also kreiert worden ist für einen höheren Sinn, dass Frauen das so erleben sollen, dass sie dieses Potenzial in sich entdecken sollen für einen höheren Sinn, für meinetwegen die Veränderung der Welt oder Veränderung ihres Umfelds, Veränderung des eigenen Seelenwegs, wie auch immer. Also, dass da eine Intention sozusagen dahinter steckt.
Ja.
Und dass das auch natürlich etwas ist, was verloren geht, ne? Was untergeht, was häufig ja auch bedeutet, dass viele dann eben in dieser Identitätskrise stecken, obwohl es eigentlich gar keine sein mu müsste. Und dass diese Identitätskrise auch etwas ist, was von der modernen und industriellen Geburtshilfe sozusagen verursacht worden ist, weil eben nicht nur die physiologischen und körperlichen Prozesse gestört werden, sondern auch die spirituellen Prozesse, diese tieferen Prozesse, die da eben dahinter stecken.
Ja, bin ich von überzeugt. Also auf der spirituellen Ebene, aber auch auf der gesellschaftlichen und so
Ja,
weiter. Also
genau.
ich habe schon gemerkt, es ist nicht nur ein Prozess, der jetzt mein Innerstes betrifft und mich, unsere kleine Familie, mein Baby oder wie auch immer, sondern dass es schon auch weitergeht und auch nicht mit der Geburt endet zum Beispiel, sondern ein Prozess eigentlich angestoßen wurde. Ja.
Ja, du hattest ja vorhin angesprochen kurz, du hast einfach diese Hebamme genommen, weil
Ja.
du es einfach halt getan hast. Wie warst du dann damit glücklich? Hat sich das gut als gut herausgestellt? Hast du noch mal gewechselt oder
Naja, also ich habe ehrlich gesagt schon relativ bald, vielleicht schon beim ersten Treffen gemerkt, dass es zumindest nicht so ein super Match ist. Dass ich langjährige Freundschaft oder so entstehen
Ja.
wird. Aber ich habe es erstmal so hingenommen, so gewissermaßen aus der Not heraus, wobei ich schon sagen muss, da muss ich nochmal einen Schritt zurückgehen. Ich habe ja lange keine Hebamme gehabt für eine Hausgeburt und habe deswegen schon relativ bald dann irgendwie gesagt, weil Krankenhaus sich so fremd angefühlt hat, habe ich irgendwann zu meinem Mann gesagt, hey, weißt du was, wenn wir keine finden, dann mache ich das einfach zu Hause. Und da war er anfangs erstmal so, wie bitte? okay, aber er hat sich nicht dagegen gestellt oder so. Er wollte mir da, glaube ich, schon die Zügel in der Hand lassen. Aber es wurde dann erstmal so ein bisschen auf die Seite geschoben. Wir haben es nicht mehr so häufig thematisiert, aber in mir drin hat es schon gearbeitet, muss ich ganz klar sagen. Und deswegen, auch als ich die Hebamme getroffen habe, es war eben nicht so ein super Match, aber es war nicht so schlimm für mich, weil irgendwie im Hinterkopf hatte ich immer, ich muss ja eh alleine gebären. Also es ist ja nicht irgendeine Frau, die da kommt und das Kind aus mir rauszieht oder sowas. Und Ich kann sie dann anrufen, wenn ich sie anrufen möchte. Also das wusste ich dann irgendwie immer. Es hat sich halt im Laufe der Schwangerschaft dann auch so, also ich hatte ein Bauchgefühl, dass es nicht so hundertprozentig stimmig ist. Und gegen Ende der Schwangerschaft wollte sie dann plötzlich auch diesen einen Ultraschall noch sehen, den wir damals gemacht haben. Dann wollte sie irgendwie plötzlich einen Eisen- oder Ferritin- und B12-Wert haben und so. Obwohl sie wusste, dass ich super fit war die ganze Zeit und Sport gemacht habe und alles, also und niemals irgendwelche Zeichen von Anämie oder Müdigkeit, Erschlagenheit oder sonst irgendwas hatte. Ja gut, habe ich mich da auch dann noch irgendwie breitschlagen lassen, habe das dann noch mitgemacht und sie meinte dann auch prompt, ja, der Wert sei zu niedrig und da müssen wir unbedingt was machen. Also sie will dann, dass ich mir Tabletten hole, beziehungsweise gleich auch Kanülen und so weiter und mir irgendwelche Präparate
Kannst du dich
spritzen.
noch erinnern, wie hoch bzw. niedrig der Wert war?
Das habe ich gerade leider nicht mehr zur Hand. Aber es war schon einiges drunter. Ich kann mir das auch so erklären, dass dieser Langzeiteisenwert, also ich war über 10 Jahre Veganerin zum Beispiel, dass es einfach so mein gewohnter Wert war. Und ich habe damit lange Jahre sehr, sehr gut funktioniert. Deswegen war das eh schon, ja, mich hat das ehrlich gesagt nicht besonders betroffen gemacht oder so. Ich hatte eigentlich gar keine Sorgen. Ich war eher, ich habe gemerkt, wie so eine Wut in mir aufkeimt. So ein Unverständnis, warum sie jetzt damit anfängt. Und ich habe dann auch gesagt, oder ich habe dann, ich glaube, damals habe ich bei dir auch noch einen Beitrag gelesen und auch insgesamt in der Schwangerschaft auch so viel gelesen, dass ich wusste, so, okay, bioverfügbares Kupfer zum Beispiel und so. Also man kann nicht das Eisen so gesondert betrachten. Habe dann auch klar nachgefragt, ob das dann in diesen Präparaten enthalten sei und wie das überhaupt abläuft. Und dann hat sie sich in der Zwischenzeit informiert und ist dann plötzlich zurückgerudert.
Okay.
Also hat sich mit einer anderen Kollegin auch nochmal besprochen, die, ich glaube, die hat in Sambia und verschiedenen afrikanischen Ländern auch als Hebamme gearbeitet und für sie war, glaube ich, Schwangerschaft eine andere Sache und Geburt eine andere Sache. Und die hat dann auch zu ihr gesagt, hey, wenn die Frau sich gut fühlt, brauchen wir das nicht
Ja,
unbedingt.
ja,
Und
ja.
dann konnte ich das weiter so laufen lassen. Aber das war für mich so ein Bruch, muss ich ehrlich sagen. Und eigentlich direkt danach wusste ich, dass Alleingeburt also eine größere Option quasi wird oder dass ich mich wirklich gezielter darauf vorbereiten möchte und nicht alles so dem Zufall überlassen. Weil ich einfach gemerkt habe, sobald so ein Wert da steht, sei das bei der Gyn oder sei das bei einer Hebamme, wobei sicher auch nicht alle Hebammen so sind und ich auch das ihr nicht persönlich irgendwie ankreide, sondern sie richtet sich einfach streng nach diesen Vorlagen, die sie hat. Aber ich habe gemerkt, das ist nichts für mich. Das bringt mich in so eine Drucksituation rein. Das ist nicht das Gefühl, in dem ich gebären kann. Ja. Und habe dann halt angefangen, ja, mich nochmal mehr eben mit der freien Geburt auseinanderzusetzen. Ich habe ihr nicht Bescheid gegeben. Weil ich wusste, sobald ich dieses Thema anspreche, ist bei ihr durch. Also, und irgendwie als Erstgebärende, ich wollte mir das noch so im Hinterkopf oder vielleicht noch irgendwie so als Option B in der Hinterhand behalten. Genau, und habe dann einfach viel gelesen, aber auch einfach viel innere Arbeit gemacht. Sei das körperlich, mental, spirituell und so weiter. Und habe mich eh schon immer gut gefühlt, aber da eigentlich dann noch bestärkt und noch sicherer und habe irgendwann auch angefangen, wirklich so der Geburt entgegenzufiebern. Habe mich wirklich auch auf den Moment gefreut, weil ich neugierig war, extrem neugierig. Nicht nur dem Kind zu begegnen, sondern auch, wie bin ich in dieser Situation? Wie fühlt es sich an? Wie wird es sein? Habe ich so viele ja, Podcast-Folgen angehört, ein paar Bücher gelesen, mit Frauen gesprochen und so weiter. Jede erzählt was anderes und doch gibt es irgendwie so eine gewisse Überschneidung. Wie wird es bei mir sein? Ja. Und dann war es auch so, also ich habe ja noch diesen erratenen Termin gehabt, einfach weil ich den dem Arbeitgeber geben musste, habe den aber sonst niemandem gesagt, außer eben meinem Partner und ich glaube meinen Eltern oder so, also wirklich dem allerengsten Kreis nur, weil ich mich nicht so verrückt machen lassen wollte. Und dann war es aber schon so, dass einige Tage davor hatte ich dann einen Blasensprung. oder Blasenriss. Also nicht so schwallartig, dass ich jetzt literweise Fruchtwasser verloren hätte, aber schon so, dass eine kleine Pfütze entstanden ist und dass ich gemerkt habe, okay, das war jetzt nicht nur so ein bisschen Ausfluss oder so, sondern es geht weiter hier. Und bin dann auch schon ganz freudig ins Bett gegangen, habe gedacht, ich muss mich jetzt ausruhen, es geht bestimmt gleich los oder bald los. So, ich schlafe jetzt noch mal ein paar Stunden, vielleicht ist morgen schon mein Baby da. Und ja, war dann so neugierig, freudig, bin ins Bett gekrochen und ich hatte immer mal wieder so ein paar Wehen, aber das hatte ich auch schon davor. Also es war jetzt nichts, was mich irgendwie aus der Ruhe gebracht hätte. Ich war so ungeduldig fast schon. Und dann ist halt nichts passiert. Ich bin am nächsten Morgen so 9 und 10 geworden, habe gedacht, okay, also jetzt kommen gar keine Wehen mehr. Ich glaube, das war jetzt erstmal nichts. Und war dann auch so aus dieser Ungeduld raus, habe ich so meinen Mann noch animiert, beziehungsweise habe gedacht, okay, wir versuchen jetzt diese Wehen anzuregen. Und sind dann, wir sind eh immer viel in der Natur unterwegs und sind dann kilometerlang durch die Wälder und an den Seen entlang gestapft und ich habe halt vor mich hingetröpfelt, habe die Wochenbetteinlagen direkt schon aufgerissen und sie mir in den Slip reingeklemmt. Die waren dann ständig voll, aber irgendwie hat sich nichts getan. Und dann kam irgendwie so ein ernüchterndes Gefühl, weil ich auch gedacht habe, okay, jetzt bin ich schon mal froh, dass ich der Hebamme nicht Bescheid gegeben habe, weil ich wusste, es gibt auch dafür ein Zeitfenster und die Uhr läuft.
Das
Okay, ich
heißt,
habe
es
es niemandem
war
gesagt.
etwas, was dir von vornherein auch, also da wusstest du darüber Bescheid für dieses Zeitfenster und hast das sozusagen auch, auch mit Intention dann eben nicht mitgeteilt.
Ja, also das lag dann, oder ich habe es schon vorher gewusst, aber als diese Sache dann auch mit diesem Eisentest und so weiter war, wusste ich, ich möchte gar nichts mehr mit irgendwelchen Werten hantieren, sondern ich gehe jetzt rein nur nach meinem Befinden. Und ich will auch nicht alle Hebel in gleichen Bewegung setzen, sondern erstmal in mich gehen. Und das war ja dann auch so meine Methode. Ich wusste genau, also 24 Stunden habe ich im Regelfall. Wenn meine Hebamme einen guten Tag hat und ja, ein gutes Gefühl, dann gibt sie mir vielleicht 48, aber das war's dann. Danach muss sie mich abgeben, an eine Klinik verweisen und ja, Drama. Und das Drama wollte ich nicht haben. Und es war dann auch der zweite Tag. Ich habe nochmal versucht, diese Wehen anzuregen, war halt nichts. Und dann habe ich schon gemerkt, okay, das wird, glaube ich, auf diese Art und Weise nichts. Nach ein paar Tagen kam dann auch der eigentliche IT. Und da wollte sie mich unbedingt nochmal sehen. Ich habe ihr auch gesagt, ich habe immer mal wieder Wehen, aber ja, ich glaube, da ist noch nichts und so. War ich nochmal dort, hat sie auch mit dem Pinna-Hörer nochmal so die Herztöne gehört und so. Hat mir zwischendurch nochmal ein bisschen Beruhigung verschafft, muss ich ehrlich sagen. Ich habe aber auch gleichzeitig gemerkt, so, okay, das ist irgendwie noch nicht so weit. Und habe dann auch nochmal nachgelesen und auch dann dich eben kontaktiert, die Sarah Schmidt auch angeschrieben. Ich wusste, ich muss jetzt nicht unbedingt einleiten oder so. Die größte Gefahr, in Anführungszeichen, die es gibt, ist eben so eine Infektion. Und ja, ich habe dann einfach angefangen, viel zu trinken und einfach zu gucken, wie es mir geht. Gecheckt, dass ich irgendwie keine erhöhte Temperatur bekomme, dass die Kindsbewegungen noch regulär da sind und dass das Fruchtwasser halt auch weiterhin schön klar und gut riechend bleibt, sage ich mal. Und habe dann mich, also habe meine Strategie geändert tatsächlich, muss ich sagen. Habe von diesem Aktionismus mich komplett dann zu Hause verbarrikadiert, wenn man so will. Und da ging dann nochmal ein heftiger Prozess los, würde ich sagen, weil ich so hin und her gerissen war zwischen Selbstvertrauen und auch diesem bewussten Weg, so ich gehe eigenverantwortlich und auch mit der Verantwortung durch. Ich weiß, Geburt und Schwangerschaft ist nicht komplett entfernt von Tod oder auch, ich sage mal, unerwünschten Begleiterscheinungen, wie auch immer. Also es kann auch anders ausgehen, als ich mir das vielleicht wünsche. Habe mich einfach ja mit dem Tod, mit meinen Ängsten noch mal ganz intensiv beschäftigt, auch mit diesem, was bedeutet es eigentlich, Verantwortung nicht nur für mich zu tragen, sondern das erste Mal in meinem Leben auch Verantwortung für einen kleinen Menschen so übernehmen zu müssen? Ja. da ist nochmal viel passiert und es war wirklich so ein Hin- und Hergerissensein. Ich war immer wieder auch entmutigt, hatte auch irgendwie Tränen dann zwischendurch und hatte mir mega Sorgen gemacht, dass im Prinzip mein Weg dann auch mein Kind gefährdet und so weiter. Aber bin dann immer wieder zurückgekommen. Auch mein Mann hat mich extrem bestärkt. Er hat gesagt: Ey, Hannah, die ganze Schwangerschaft hast du eigentlich so nach deiner Intuition gelebt. Und es hat sich immer alles bewahrheitet. Und immer, es ist immer gut geworden, so wie du es gemacht hast. Ich vertraue dir komplett. Ich glaube, es gibt gerade keinen Grund, das jetzt alles fallen zu lassen und jetzt irgendwie panisch zu werden. Und ja, mir war das dann schon auch klar, was es bedeuten würde, wenn ich da einknicke, sage ich mal. Und habe mich dann entschieden, es weiter durchzuziehen. Genau. Er hat sich dann irgendwann auch von der Arbeit freigenommen und war dann auch zu Hause. Und ich glaube, so diese Kombination aus wirklich nochmal innerer Arbeit und er ist dann auch bei mir, hat viel für mich gemacht. Und dann, ja, ging es irgendwann alles schnell. Also es ging dann eine Woche oder so, habe ich was auch verloren. Und nach einer guten Woche, genau, war das dann, wir haben auch noch eigentlich zu Hause so einiges gemacht und haben uns auch uns gemütlich gemacht und ich lag dann noch so auf der Couch. Ich weiß, ich habe noch einen Kuchen gebacken. Hatte da dann schon so ein komisches Gefühl, weil ich noch nie für so einen dämlichen Sauerkirschrührkuchen so eine ewige Zeit gebraucht habe. Plötzlich war ich so konfus, bin in der Küche rumgestiefelt und habe einfach so Dinge nicht mehr gefunden und so, habe einfach ewig gebraucht. Dann war der Kuchen im Ofen. Ich habe mich aufs Sofa gelegt und habe einfach nochmal meinen Bauch beobachtet, die Kindsbewegungen so angeschaut und das voll genossen, dass das Kind so fröhlich strampelt eigentlich und dass es dem scheinbar gut gehen muss. Und ja, den Boden abgedeckt und den Pool aufgebaut und alles. Das heißt eigentlich so, das äußere Setting war bereit schon lange und für mich war dann auch so der innere Rahmen geschaffen. Und ja, ich habe 18:30, 19 Uhr habe ich noch die Kindsbewegungen angeschaut und um 20 Uhr habe ich dann plötzlich gemerkt, okay, ich habe jetzt die ersten Wellen, die ich veratmen muss, langsam. Die ersten ernstzunehmenderen Wellen. Und habe das dann so langsam gemacht, aber es war gut auszuhalten. Bin so durch die Wohnung getigert, war mal im Schlafzimmer ein bisschen, habe mich aufs Bett gelegt, habe mich aufs Sofa gelegt, habe mich auf Toilette gesetzt. Irgendwann habe ich gedacht, okay, es wird intensiver. Habe auch dann zu Hamza gesagt, kannst du mir bitte noch eine Badewanne einlassen? Und das hat er dann auch gemacht, war dann im warmen Wasser und es ging dann schon deutlich voran, muss ich sagen. Ich habe extra noch so Badezusätze weggelassen. Ich gedacht habe, okay, falls es jetzt wieder aufhört, ich will jetzt nicht diese Infektion oder sowas haben mit irgendwelchen Mittelchen. Aber es ging dann zügig und ich war dann relativ schnell. Also ich würde sagen, so nach 2, 2,5 Stunden war ich schon in der Übergangsphase. Und also wie gesagt, um 8 ging es los und um 0:08 ist die Kleine geboren. Das heißt, das Zeitfenster war dann, also nachdem es ewig gedauert hat mit diesem vor sich hintröpfeln, ging die eigentliche Geburt dann sehr, sehr schnell für eine erste Geburt. Ja, die Übergangsphase war noch so ein Punkt, wo ich echt auch dachte, oh nee, das wird jetzt echt fies. Ich musste mich noch so entleeren und ich habe gemerkt, ich kann nicht mehr gut stehen, habe mich davor noch so in den Türrahmen geklemmt, aber meine Beine sind so wackelig geworden. Ich habe immer wieder mich auch so an meinem Mann festgehalten und oh, war unangenehm. Ich habe auch zu ihm gesagt, so, ich habe keine Lust mehr. Irgendwie am allerliebsten würde ich halt doch, oh, schneidet dieses Kind aus mir raus oder wie auch immer. Es war wirklich so ein Punkt, ich hatte keinen Bock mehr, überhaupt nicht. Und gleichzeitig wusste ich halt auch, dass es vielen Frauen so geht und dass es dann nicht mehr lange dauern kann. Das hat mir irgendwie Mut gemacht und auch mein Mann wusste Bescheid. Und dann haben wir einfach ja, weitergemacht. Der hat eigentlich hier versucht, so alles voll gemütlich zu machen. Ich habe aber ziemlich schnell gemerkt, so, hey, bitte mach die ganzen Kerzen aus. Eine einzige reicht mir. Ich will es dunkel haben. Und ich brauche auch meine super schön zusammengestellte Geburtsplaylist überhaupt nicht. Ich will Ruhe. Und auch am Anfang hat mich noch so ein bisschen massiert und gestützt und so weiter. Wir hatten auch irgendwann zwischendurch noch so einen Hypnobirthing-Kurs gemacht. So. Aber irgendwann habe ich gedacht, so, hey, das ist gar nicht das, was ich brauche. Ich will so voll alleine sein. Ich will gerade nicht mal berührt werden, vor allem nicht am Bauch. Und ich muss mich einfach so zurückziehen. Ich habe zu ihm gesagt, bitte bleib einfach so in der Nähe, aber ich rufe, wenn ich dich brauche.
Ja, schön.
gut akzeptiert.
Ja.
Da habe ich so vor mich hingeweht und bin so durch die Wohnung getigert und dann irgendwann auch im Pool. Und habe ich gemerkt, nee, das fühlt sich irgendwie noch nicht so gut an. Ich muss wieder an Land.
Ja.
Bin dann wieder raus. Und dann irgendwann aber doch nochmal rein. Und da habe ich auch gemerkt, okay, also Hypnobirthing war schön und gut, zum Beispiel für diese auch nochmal Partnerverbindung und die so ein bisschen mit einzubinden, auch in die Schwangerschaft und so. Aber diese Atmung, die ich damals da gelernt hatte, war gar nichts mehr, was ich irgendwie einsetzen konnte. Mein Körper war so im Automodus. Ich konnte gar nicht mehr das auf der, also es war auch wie im Film, ich war wie in Trance. Ich konnte das gar nicht mehr kontrollieren. Und es war auch wie so ein Pressdrang. Also mein Körper hat das Kinn nach unten gepresst, ohne dass ich jetzt irgendwie durch Atmung oder bewusstes noch immer irgendwas dazu getan hätte. Ich habe mich viel bewegt, aber auch das war nicht bewusst. Also ich habe da nicht mehr irgendwie, was weiß ich, eine indische Brücke gemacht oder was weiß ich was, um das Kind nochmal zurückzuholen oder irgendwelche Asanas oder irgendwie bewusste Perspektive einfach. Ja.
Das ist ja auch immer etwas, was ne, diese ganzen Kurse oder Atemtechniken, Hypnose, Bewegung, Tipps, was weiß ich, egal worum es sich da handelt, ne, das ist ja immer etwas auch, was uns aus dem Moment entfernt, ne, und was uns von unserer Intuition trennt. In dem Moment machen wir ja etwas, was wir, unser Kopf vorher gelernt hat und uns jemand anders gesagt hat, so oder so musst du das machen, ne? Und jetzt oder jetzt ist dieses dran und bei der nächsten Phase ist dann etwas anderes dran, ne? Das hat ja mit intuitiver und physiologischer, ungestörter Geburt überhaupt nichts mehr zu tun, sondern das ist eigentlich ja schon eine Intervention. Ne?
Ja, aber also das mag für manche Frauen total stimmig und hilfreich und gut sein, so. Ich will das gar nicht so zweifeln, aber ich habe gemerkt, mir persönlich hilft es in dem Moment überhaupt nicht. Und habe dann auch davon abgelassen. Im ersten Moment war ich so, habe ich noch kurz wahrscheinlich den Neokortex angehabt und mir gedacht, so, nee, nee, einfach nee. Ich kann jetzt nicht mit dieser komischen Atmung anfangen. Das fühlt sich so falsch an. Das klappt gerade irgendwie nicht. Mein Körper macht anders. Ja, und so war es dann auch. In der Zwischenzeit war es dann auch eben so, mein Mann dann irgendwann diese Hebamme kontaktiert hat, weil wir doch halt im Vorfeld besprochen haben, dass wir diese Plazenta-Untersuchung und dann auch diese Formalien, die es in Deutschland ja braucht, also den Schriftkram und so weiter, dass wir die erledigen lassen wollen von der Hebamme.
Okay. Und die hat ihr aber erst angerufen oder kontaktiert, nachdem dann das Baby da war oder noch während ihr?
Nee, schon währenddessen,
Ach so.
aber wir wussten halt, die hat einen langen Anfahrtsweg
Ja, okay.
und mein Mann hat das beobachtet, wie schnell das geht. Also ich hab nie die Wehen gestoppt oder so, aber er hat halt irgendwie, also er kann eher mit so technischen Dingen und Zahlen und so weiter, hat sich einfach so Interesse halber, weil er eh nichts tun konnte oder ich nicht wollte, dass er irgendwie eingreift, hat er das sich trotzdem mal, hat auf die Uhr geschaut und so, hat gemerkt, okay, diese Wehenabstände sind schon echt kurz und sie tönt jetzt schon auch langsam ziemlich doll. Also ich habe nicht geschrien, aber ich habe so ein ziemlich tiefes Röhren oder ich weiß nicht, wie man es nennt, wohl auch gemacht. Und er hat mich zum Beispiel auch noch gefilmt, also die Geburt gefilmt, wie wir das vorhin auch besprochen haben noch und so. Und ja, irgendwann hat er die Hebamme kontaktiert, weil er wusste, das geht nicht mehr lange. Und die wollte dann, also die haben dann irgendwie noch hin und her geschrieben. Und die wollte wissen, wie es aussieht. Ich glaube, er hatte behauptet, ich hatte dann plötzlich einen Blasensprung oder so. Und es würde jetzt schnell, relativ schnell gehen. Also wenn sie will, kann sie sich langsam auf den Weg machen. Und dann war sie erst total ungläubig. Hat gedacht, ne, Erstgebärende morgen und was weiß ich. Packt mal ihr Köfferchen mit Übernachtung machen oder was weiß ich. Und dann hat sie aber irgendwann angerufen, scheinbar. Also ich habe es alles nicht mitbekommen. Hat sie irgendwann angerufen und mich im Hintergrund halt zu Tönen gehört. Und dann war ihr, glaube ich, schon klar, dass es vielleicht doch nicht ganz so lange gehen wird. Und ich habe das dann aber irgendwann geschnallt und hab dann noch kurz mit meinem Mann geredet und habe ihm gesagt, so, hey, ja, also ich will schon, dass die irgendwann kommt, so, ja, gerade was die Nachgeburt dann anbelangt und so weiter, aber ich will jetzt gerade niemanden haben, gar niemanden um mich haben. Ich will die Geburt einfach selber so beenden für mich. Also die Geburt zumindest insofern beenden, dass ich das Kind alleine gebären möchte und nicht irgendwie störende Störfaktoren in meiner Nähe haben möchte. Und ja, das ist vielleicht komisch für manche Leute, wenn ich jetzt zu einer Person sage, Störfaktor, aber ich habe es tatsächlich so gefühlt. Ich bin da sehr, sehr sensibel oder reagiere immer schon sehr sensibel irgendwie auf das, was Personen so mitbringen und wusste genau, dass ein komischer Blick oder eine komische, ja, von mir aus Angstschweiß oder sonst irgendwas, Verunsicherung, kann mich auch voll aus der Fassung bringen. Und das brauche ich jetzt überhaupt nicht. Und ich will auch nicht, dass jetzt irgendwie dann am Ende doch irgendwie eine fremde Frau noch an mir rumzerrt und mir sagt, wie ich es machen soll. So. Ja. Weil ich ja schon gemerkt habe, nicht mal meinen geliebten Partner oder so will ich da so zu aktiv dabei haben. Also er hat mir immer nur noch so Kokoswasser gebracht und Elektrolyte und sowas und mich eigentlich sonst hat sich im Hintergrund gehalten, einfach wie ich es auch haben wollte. Genau, und dann ging es plötzlich relativ schnell. So, ich hatte so einen Press. Habe da aktiv eigentlich gar nichts mehr gemacht. Und das war dann, also kurz nach Mitternacht, weiß nicht, 0:05 Uhr oder so, war wohl die Hebamme da. Aber mein Mann hat dann auch so gesagt, die will niemanden sehen und so. Hat die quasi ferngehalten. ja, 3 Minuten später war die Kleine dann auch da. Also das ging dann relativ schnell so, der Kopf in einer Wehe. Und ich glaube, mit 2 Presswehen war dann der Körper auch so gedreht und ich war im Pool, ja, habe mich so zwischen Vierfüßler und kniend zu einem Beckenrand quasi stützend, habe ich mich so hingekniet und bin erst so nach vorn gegangen, aber als ich gemerkt habe, dass der Körper so aus mir rausschießt, regelrecht, bin ich dann nach hinten gegangen und auch um das Kind dann anzuschauen und hochzunehmen und die Nabelschnur so noch abzuwickeln. Und ja, das war krass, es war einfach krass. Es war so, ich habe so lange dem Moment entgegengefiebert und dann war plötzlich, es war, als wäre die Welt so still gestanden. Es wäre, ja, alles war irgendwie wie eingefroren. Die Kleine hatte die Augen auf und die hat nicht geschrien erstmal, sondern die hat einfach nur sich so umgeguckt in unserem Wohnzimmer, mich angeschaut, so ihre Eltern angeschaut. Und dann irgendwann, als ich so, mein Mann hatte auch so Handtücher im Backofen und so, hat mir dann irgendwie was gebracht und uns übergelegt. Und dann irgendwann ging es dann los mit dem Schreien und den ersten Quäken und so. Aber das hat so einen Moment gedauert. Und auch ich, also ich habe es dann später noch auf Video gesehen, ich war erstmal so voll, habe mich so umgeguckt und so und das Kind angeschaut. Es hat einfach eine Zeit lang gedauert, bis ich wirklich realisiert habe, krass, gerade was mit uns.
Total schön.
Ja, und dann war aber die Hebamme da.
Uff.
Genau. Die kam dann irgendwann auch dazu. Also, die stand dann halt in der Wohnung und hat dann irgendwie auch gemeint: So, hey, also, Hanna, du kannst nicht lange in diesem Wasser bleiben. Das wird langsam viel zu kühl. Ich habe es gar nicht gemerkt, weil mir war es so heiß einfach. Es war so heiß. Ich war voll mit Hormonen und diese Anstrengung und alles. Hatte das Baby auf mir und sie meinte: Ja, nee, also, lange kannst du da nicht bleiben. Und ich glaube, mein Mann ist schon so ein bisschen vorsichtig geworden. Hat dann aber so mitgemacht, hat mir einen Bademantel gebracht, hat mich gemütlich mit dem Baby dann so ins Bett geleitet, haben wir uns hingekuschelt. Und dann ging es aber halt auch schon weiter, dass ich so gemerkt habe, okay, die kommt jetzt mir nach und will eigentlich gern die Plazenta sehen. Und in dem, also da habe ich schon gemerkt, irgendwie bei mir legt sich so ein Schalter wieder um. Langsam aber sicher bin ich ein bisschen auf Krawall gebürstet. So, das passt mir gerade irgendwie überhaupt nicht in Kram. Ich kann nicht, ich will nicht und überhaupt. Und dann hat mein Mann es schon gecheckt und hat nur zu ihr gemeint, ja, komm mal mit, vielleicht magst du erstmal diesen Schriftkram und so erledigen. Und wir haben halt eh noch einen Kuchen gebacken und so und hat sie in die Küche verfrachtet und an den Esstisch. Und dann hatte ich so ein paar Minuten einfach mal auch Ruhe und konnte einfach so mit unserem Baby kuscheln.
Ja, schön.
So ein bisschen realisieren nochmal, was passiert ist und dass wir jetzt nicht mehr zu zweit, sondern zu dritt im Bett liegen werden.
Das ist auch
Und
dieses, ne, ist tatsächlich einer meiner biggest peeves, glaube ich. Dieses, wenn Frauen im Pool gebären oder überhaupt gebären und dann eben Veränderungsvorschläge gemacht werden. Du musst jetzt aber mal aus dem Wasser kommen oder setz dich doch jetzt mal, weiß nicht, vom Boden aufs Sofa oder komm, wir gehen jetzt mal dahin oder dorthin. Nur weil das jemand im Außen so gelernt hat, du darfst nicht so lange in dem kalten Wasser bleiben. Das ist ja etwas, das fühlt sich für uns als Außenstehender eben vielleicht unter 37 Grad an. Aber das bedeutet ja nicht, und dass du oder die Gebärende das so wahrnimmt und das als schlecht oder negativ oder als ja nicht gut empfindet. Und schon allein diese Veränderungsvorschläge, sei es beispielsweise eben dieses so, du musst jetzt aus dem Pool rauskommen. Allein das ist ja schon, ist eine Intervention in diese, und das ist auch, glaube ich, was du wahrgenommen hast, weswegen du so gesagt, auch in dir ja gemerkst, ne, ich will das eigentlich gar nicht. Wieso macht dir das jemand? Warum kommt mir da überhaupt jemand so nahe? Eine Intervention eben in diese Mama-Baby-Dyade. Und das sind für mich, ist bei euch jetzt nicht passiert, aber für mich kann das beispielsweise eben auch, weil da ein Prozess auf ganz subtile Weise schon gestört wird, unter Umständen ein Faktor sein, der beispielsweise zu postpartalen Nachblutungen führen kann. Ne? Muss nicht, um Gottes Willen, aber wenn dann eben vielleicht noch eins zum anderen kommt, du dich weiter unwohl fühlst, da noch mehr Vorschläge, Interventionen kommen, die Frau sehr sensibel ist, ne, egal was da passiert, dann können solche kleinen Dinge, wo niemand anders wahrscheinlich behaupten würde, das ist ein gravierender Eingriff in den Geburtsprozess, der ja noch nicht beendet war, ne, zu Komplikationen führen, ne? Und ja, ich glaube, dessen sind
Ja,
sich
ich weiß
die Geburtsbegleiter eben einfach überhaupt nicht, nicht bewusst. Ja.
Also ich weiß überhaupt, ich kann es überhaupt nicht mehr so sagen, was da genau abgelaufen ist. Ich war ja nicht neutral in der Situation, ich war ja nicht Außenstehende oder so, aber ich habe gemerkt, es fühlt sich für mich einfach nicht mehr gut an gerade. Das passt irgendwie nicht. Jemand will so an mir zerren und ich hatte wirklich so einen kurzen Horror-Moment, wo ich gedacht habe, vielleicht fängt sie jetzt gleich an, irgendwie an der Nabelschnur zu ziehen oder so, weil sie so ungeduldig war. Und habe das dann auch gleich so gesagt. Ich habe gesagt, niemand berührt jetzt mich oder irgendwie die Nabelschnur oder so. Also ich möchte jetzt hier einfach ein bisschen meine Ruhe haben. Und es ist ja dann schon auch geschehen und ich hatte auch das Gefühl, dass die Plazenta gar nicht mehr so fest war, aber die lag halt in mir und ich war einfach nicht bereit, dass irgendjemand mein intimsten Bereich, wo ich gerade ein Baby geboren habe, irgendwie überhaupt berührt. Ich wollte das einfach nicht so und habe gemerkt, ich brauche jetzt einfach eine Pause. Ich will jetzt nicht diese Nachgeburt auch gleich noch gebären. Ich brauche jetzt Zeit. Und genau so war es dann auch. Also die war dann nochmal weg und danach habe ich schon gemerkt, so ein bisschen tickt für sie auch die Uhr und habe dann ihren Vorschlag auch angenommen. Beziehungsweise, nee, sie wollte, dass ich die rauspresse und ich habe gemerkt, nee, so im Liegen oder so geht es überhaupt nicht für mich klar. Ich habe mich dann Vierfüßler gestellt. Sie hat noch so eine Einwegmatte oder wie auch immer drunter gezogen und ich habe quasi die Plazenta rausgehustet. und ja, das hat dann doch alles noch ganz gut geklappt. Es ging ja dann auch relativ zügig. Aber es war so ein kurzer Stressmoment und es hat sich dann auch noch kurz fortgesetzt, was das Stillen anbelangt. So das erste Anlegen hat irgendwie nicht so gut geklappt, wie ich es mir gewünscht hätte, weil ich auch das Gefühl hatte, also war dann auch die Zweithebamme noch mit am Start, die ist dann auch zwischenzeitlich eingetrudelt. Und irgendwie standen zu viele Leute um mich rum und ich hatte so das Gefühl, das macht mich irgendwie fahrig und hastig und auch die kleine Freya war auch so ein bisschen. Ich hatte so das Gefühl, es ist so minimal, aber es war irgendwie so ein Stressfaktor einfach da. Und war dann, ja.
War das denn, wolltest du sie anlegen oder hat deine Tochter sich bemerkbar gemacht, dass die gerne trinken möchte oder war das auch etwas, was die Hebamme sehen wollte?
Ja, also die Kleine hat schon ein bisschen rumgenestelt, aber jetzt nicht so unbedingt, sie muss jetzt trinken sofort. sondern ich hatte das Gefühl, das war jetzt noch so, klar, es war dann morgens 3 Uhr oder sowas. Die wollte wahrscheinlich auch vielleicht wieder nach Hause fahren oder wie auch immer. Weiß nicht, wie viele Geburten sie in der Woche schon begleitet hat oder so. Ich glaube, sie wollte einfach, dass das Programm, das für sie vorher schon im Raum stand, dass es auch abgearbeitet wird zu einem gewissen Maß und dass sie mich auch ein Stück weit so ins Wochenbett entlassen kann. Ja, und irgendwie habe ich dann auch gemerkt, das ist vielleicht schon auch das Richtige. Also auch mein Mann hat alles gecheckt und sowas. Die haben diesen Schriftkram fertig gemacht und ich glaube, der hat auch dann relativ zügig dann dafür gesorgt, dass die sich dann auch wieder vom Acker machen und so. Und da war es dann auch wieder total schön. Und auch diese Sache mit dem Stillen, das hat sich ja auch dann eingependelt. Aber, und auch zum Beispiel ich habe Nachsorgehebamme, eine separate quasi gehabt, mit der hatte ich auch ein ganz anderes Verhältnis nochmal. Und mit der war das irgendwie so total ungezwungen. Und die hat selber noch, gerade auch noch 2 kleine Kinder und stillt selber noch. Und es war ein ganz anderer Zugang, eine ganz andere Verbindung irgendwie dann auch gegeben. Und ja,
Ja.
hat sich dann viel verändert. Also, ja, ich habe halt einfach so gemerkt, an sich, ich war mit der Geburt, bin ich nach wie vor mega zufrieden erstmal, aber ich würde nie wieder auch nur kleinste, mich in kleinsten Dingen irgendwie gegen mein Bauchgefühl stellen. Und ich würde, wenn es nicht wegen irgendwas wirklich sein muss, und da muss ja viel passieren, würde ich, glaube ich, keine auswärtigen Personen mehr dazu holen.
Ja.
Ja.
Im Prinzip ist das ja sozusagen eigentlich nur das Siegel für das, was du ja in der Schwangerschaft auch schon gespürt hast, was du vorhin angesprochen hast, dass du angefangen hast, klare Grenzen zu setzen und da in die Veränderung des Ablegens des braven Mädchens gekommen bist, und dass das ja sozusagen ja nur das i-Tüpfelchen ist, ne? Dass, ja, dass du vielleicht auch eben nicht mehr bereit bist für dich, Kompromisse einzugehen, nur weil das jemand im Außen so will oder weil deren
Ja.
Stellung eben gerade so ist.
Ja.
Ja.
Ich habe mir dann auch gedacht, so ja, vielleicht war die Hebamme für die Geburt dann auch ein bisschen angepisst, weil sie dann so spät erst gerufen wurde. Vielleicht hat sie sogar geahnt, dass es vielleicht mit diesem Blasensprung gar nicht so gestimmt hat zu dem, an dem Tag und zu dem Zeitpunkt. Aber trotzdem, es ist ja mein Recht auch als Gebärende, dann mir Hilfe zu holen, wenn ich es brauche und nicht nur weil wir irgendwann vereinbart haben, so und so muss ich das genauso durchziehen, Monate später. Und ja, also auf irgendeine Art und Weise wäre ich da jetzt noch mal klarer bei einer zweiten Geburt oder bei einer weiteren Geburt und würde da keine Kompromisse mehr eingehen. Gleichzeitig kann ich mir schon auch vorstellen, dass noch jemand mit dazukommt, aber halt, ich würde das aus meinem Bauchgefühl raus entscheiden und wird gar nicht mehr zwangsläufig unbedingt nach einer medizinischen Fachkraft quasi suchen, sondern es kann doch rein theoretisch eine Hebamme sein, vielleicht. Aber je nachdem, also ich schließe es nicht aus, aber halt je nach, eher nach zwischenmenschlicher Beziehung auch. Ich
Genau.
finde, das ist ganz passend auch. Ich glaube, diese Ina May Gaskin hat es mal geschrieben, diesen Unterschied zwischen Madwife und Midwife.
Ja, ich weiß gar nicht mehr, wer mit diesem ist die einer das tatsächlich, die mit diesen 2 verschiedenen Begriffen in die Welt gegangen ist. Ich weiß es gar nicht mehr. Ja.
Es ist so ein bisschen hängen geblieben bei mir, dass
Ja.
ich gemerkt habe, okay, wahrscheinlich war das auch so mit einem Punkt, der mich gestört
Absolut.
hat, vielleicht
Ja.
vornherein in der Schwangerschaft schon.
Ja,
Und
ja,
dass
ja, ja.
es nicht eine begleitende Frau war, sondern eigentlich eine medizinische Fachkraft, die
Ja.
nach ihrem medizinischen Kanon auch wirklich das Ganze
Ja, ja,
abarbeitet.
ja,
Ja.
ja. Ja, spannend.
Mhm.
Und in 3 Monate, ne, ist ja auch jetzt noch gar nicht so lange her. Das heißt, im Prinzip bist du ja noch voll in dieser Phase, dieser Bubble ja noch drin, ne? Ja, schön. Habt ihr das denn schön erlebt dann? Oder erlebt ihr es immer noch schön, diese Wochenbettphase?
Ja, wir hatten ja auch, also ich hatte ja mit dir Kontakt aufgenommen, auch dann schon vor der Geburt
Ja,
eben,
ja.
aber hab's dir ja auch gesagt, so ich möchte wirklich diese 8 Wochen Wochenbett für mich
Ja,
so komplett
ja.
auskosten. Ich will eigentlich noch gar nicht nach außen gehen, also die Geschichte nicht wirklich teilen. Ich möchte auch nicht viele Gäste oder sowas haben. Und wir haben uns wirklich zu Hause so eingerichtet und uns gemütlich gemacht. Und auch, ja, die erste Nacht war eh verrückt, so auf einmal liegt ein Baby zwischen uns. Das war zwar immer da, aber wir haben die ganze Nacht oder den ganzen Morgen einfach nur die Kleine angestarrt und konnten es nicht fassen. Das war so schön. Und ja, wir haben es einfach uns gemütlich gemacht. Mein Mann hat irgendwie viel gekocht und mich voll gut umsorgt und uns umsorgt. Und dann lief das irgendwie wirklich auch so gemütlich an und ich hatte gar kein Gefühl mehr für so Zeit und Raum. Also die Tage sind so dahin geflossen. Und nachts hat es mir auch nochmal irgendwie komplett umgedreht, weil die Kleine anfangs nicht vor 23, teilweise nicht vor 2 Uhr oder so wirklich in den Nachtschlaf gehen wollte. Dementsprechend haben wir die Vormittage dann im Bett verbracht. Mein Mann war dann auch zu Hause den ganzen Monat und ja, so ist es dann
Schön.
einfach langsam und gemütlich dann alles gelaufen und dann wieder voll so, wie wir das auch haben wollten. Ja.
Genau so soll es ja auch sein, ne? Ja. So wünscht man sich das für jede Frau und jede Familie.
Ja, und habe jetzt irgendwie auch gemerkt, dass es jetzt, auch wenn wir über Transformation gesprochen haben, auch was es mit meinem Mann oder mit der Partnerschaft zum Beispiel gemacht hat oder so,
Ja.
ist auch nochmal ein Riesenthema. Also wir haben auch immer wieder darüber gesprochen und es ist auch nochmal ein neues Level vielleicht
Ja.
von Beziehungen auch entstanden dadurch, dass
Ja.
ich wusste, so er hat mir vertraut von vornherein eigentlich und auch mich machen lassen. Und nicht aus Gleichgültigkeit, sondern aus Vertrauen raus. Und da ist was Gutes draus entstanden. Und er hat dann auch hinterher gesagt, Hanna, du hattest schon recht, wir hätten eigentlich die Hebamme eigentlich nicht gebraucht, ja. Vielleicht hätten wir das doch nochmal anders irgendwie machen sollen und auch das nächste Mal wird es anders laufen.
Was für eine
Und
Basis sich da bildet für eure Partnerschaft, aber auch für die gemeinsame Elternschaft, ne? Das ist also ein richtig, ja, ein unumstößliches Fundament, was sich da bilden kann, ne? Ich glaube, das macht einfach wahnsinnig viel aus.
ja, auch dann nochmal dieses Gefühl, so geborgen zu sein, auch durch seine Unterstützung, auch was das Wochenbett anbelangt. Hat er ja so Milchshakes und Zeug gemacht und gekocht und alles Mögliche, einfach auch, dass der Milchfluss gut ist und ich mich wohlfühle und keinen Stress habe, hat er den Haushalt gemacht. Und ja, das war einfach, hat auch Leute so ein Stück weit abgehalten. Oder als wir dann ein paar Leute empfangen haben, hat denen voll Bescheid gegeben, bitte kein Parfüm, kein was weiß ich, so.
Schön.
Kommt da mit Vorsicht irgendwie an und erwartet nichts. So, ja. Und ich glaube, auch für ihn war das so eine große Veränderung. Wir haben immer wieder darüber gesprochen. Er ist selber, der kommt aus Damaskus in Syrien. Und da gibt es, also da hat Alleingeburt oder sowas, eh überhaupt, es ist kein Thema. Krankenhausgeburt ist nicht so das Moderne, Innovative. Und auch Männer haben eigentlich gar keinen Bezug zur Geburt, sondern es wird, also die Frauen machen das alleine, gehen vielleicht ins Geburtshaus, aber der Mann wird angerufen, wenn das Kind da ist. Und so, auch, dass er mit einbezogen wurde. Also es ist, ja, war für ihn irgendwie, glaube ich, auch nochmal so ein ganz, ja, besonderes und einschneidendes, prägendes Erlebnis.
Wahnsinn. Was das auch dann sozusagen eben auf seiner, für seine Persönlichkeit, aber eben auch für seine Linie sozusagen, seine Ahnenlinie vor ihm und nach ihm, ja, beitragend verändern kann, ne? Total schön. Ja, ganz toll.
Ja, meine Mama genauso, die ja auch irgendwie mich per Kaiserschnitt geboren hat. Aber ich war immer so ein Mädchen, schon als kleines Kind. Ich war, stand so freihändig auf meinem Schaukelpferd, habe gesagt, Hanna, mutig und so. Und es war, sie war immer so, ah, Hilfe, Hilfe, das Mädchen. Irgendwie will ich überall, naja, durch die Hecke. Und die hatte immer wieder auch so sorgenvolle, ängstliche Kommentare während der Schwangerschaft, hat mich dann irgendwann machen lassen. Aber hat mir dann auch hinterher nochmal gesagt, dass es für sie so viel gemacht hat, dass ich das durchgezogen, also nicht, dass ich es durchgezogen habe der Sache wegen, dass ich auf mich hören konnte und dass das Geburt einfach funktioniert und ja,
Total
einen guten
toll.
Start
Ja.
hat.
Ich danke dir, liebe Hanna, für dieses schöne und inspirierende Gespräch.
Danke
Dankeschön.
dir von Herzen, so auch für diesen Podcast, für deine ganze Arbeit. Es ist so hilfreich, gerade in solchen Situationen. Blasensprung und alles, was als abnormal verkauft wird. Ja, ich habe echt ein Gefühl dafür gekriegt. So, es ist alles irgendwie im Bereich auch noch des Normalen. Es funktioniert.
Ich danke dir. Vielen lieben Dank.
Dir hat diese Folge gefallen? Dann teile gerne diese Folge und bewerte den Podcast auf Spotify oder iTunes, damit noch viel mehr Frauen der Medizin von Geburtsgeschichten lauschen können. Wenn du noch mehr über mich und meine Arbeit erfahren willst, dann findest du mich auf meiner Website www.antoniaunger.com oder über Instagram auf @the_antonia_unger. Schreib mir gerne eine Nachricht, schreib mir gerne eine E-Mail. Meine Ohren und mein Postfach ist immer offen für dich. Ich freue mich auf dich.